Wir schauen heute Morgen zurück hier im Deutschlandfunk Kultur. Nicht nur auf ein Jahr, sondern auf 10 Jahre. Eine Dekade geht zu Ende. Und wir haben an diesem Morgen auch immer wieder Menschen gehört, mit denen wir schon vor 10 Jahren gesprochen haben. Was war Ihr Eindruck von den Jahren 2000 bis 2009? Und wenn wir uns mal kurz zurückerinnern, 2008, 2009, das war die Zeit der großen Finanzkrise. Und Henrik Enderlein war damals bei uns. Er ist Wirtschaftswissenschaftler und Präsident und Professor für politische Ökonomie an der Hertie School in Berlin. Er meinte aber damals, so schlecht waren diese 10 Jahre gar nicht.
Es war so ähnlich wie die Roaring Twenties, diese brummenden 20er Jahre, ein fast goldenes Jahrzehnt. Es ist sehr viel entstanden, es hat neue Technologien gegeben. Viele Märkte haben sich sehr positiv entwickelt. In den USA ist die Volkswirtschaft gewachsen wie fast Jahrzehnte nicht mehr. Wir haben die längste Wachstumsphase in der Weltwirtschaft gesehen, die es je gegeben hat. Wir haben den Aufstieg Indiens, Chinas, Brasiliens gesehen. Das sind Dinge, die in den Geschichtsbüchern irgendwann ja als die wahrscheinlich blubbernden Nullerjahre oder so stehen würden. Also als eine Zeit, wo sich sehr viel entwickelt hat, eben auch diese Blasen. Und erst jetzt zum ausklingenden Jahrzehnt merken wir, dass das Ganze auf Sand gebaut war und dass man jetzt sehen muss, wie viel in dieser Krise noch standhält und wie viel in sich zusammenbricht.
Henrik Enderlein, Präsident und Professor für politische Ökonomie hier in Berlin. Damals war er am Telefon, jetzt ist er hier bei uns im Studio. Guten Morgen.
Hallo Herr Ramelow, ich grüße Sie.
Herr Enderlein, Sie haben jetzt viel genickt, als Sie zugehört haben. Mir ist gerade noch hängen geblieben, als Sie gesagt haben, diese blubbernden Jahre. Wie würden Sie denn die vergangenen 10 Jahre beschreiben? Hat das auch geblubbert?
Nein, es war ein Krisenjahrzehnt. Die Zeit von 2010 bis 2019 werden wir gerade in Europa als das Krisenjahrzehnt in Erinnerung behalten. Nun muss man etwas trennen. Der Rest der Weltwirtschaft ist weitergewachsen. Gerade China hat sich weiterentwickelt. In den USA war die Krise, über die wir gerade gehört haben, sehr schnell überstanden. Aber Europa wird immer auf dieses Jahrzehnt zurückschauen als das Jahrzehnt, in dem der Euro fast zusammengebrochen wäre, in dem wir diese massiven Krisenprogramme hatten in Griechenland, in Spanien, in Portugal, in Irland, auch in Italien. Dieses Jahrzehnt der Austerität, des Sparens, das wird, glaube ich, das sein, was man in Erinnerung behält.
Das ist ja jetzt tatsächlich, wenn man sich noch mal kurz ein bisschen zurückerinnert, wieder ein paar Jahre her. Das war ja eher zu Beginn des Jahrzehnts. Die Griechenland-Krise, da hat man fast täglich davon gehört, auch Spanien und Portugal. Ist das überstanden?
Ja, heute kann man sagen, es ist überstanden. Wenn man sich diesen Krisenindikator anschaut, den wir damals alle jeden Tag diskutiert haben, diesen sogenannten Spread, also die Differenz zwischen den griechischen Zinsen und den deutschen Zinsen, da waren fast 30 Prozentpunkte, 3-0, also nicht 3%, sondern 30 Prozentpunkte Unterschied zum Höhepunkt. Heute zahlt die griechische Regierung niedrigere Zinsen als die amerikanische Regierung. Da merkt man, wie sich die Lage langsam entspannt hat. Aber die Krise ist ja nicht eine reine Finanzmarkt- oder Euro-Krise gewesen, sondern sie hat sich auf die Bevölkerung übertragen. Und da sind wir jetzt erst dabei, diese große Krisenentwicklung, die in Europa übrigens im Frühjahr 2010 begann, wirklich zum Beginn des Jahrzehnts, als wir lernten, dass Griechenland den eigenen Haushalt geschönt hatte. Und dann kamen diese Krisen- und Rettungspakete in den Jahren 10, 11, 12. 12 sagt Draghi den wichtigen Satz, whatever it takes, was immer nötig ist, um den Euro zu retten. Bis 2015, da scheidet Griechenland noch mal fast aus dem Euro aus. Und erst jetzt verdaut man diese Effekte der großen Euro-Krise. Was wir noch nicht hinter uns gebracht haben, ist die politische Krise, die damit verbunden ist. Schauen Sie sich die politischen Systeme Europas 2010 an und schauen Sie sich an, wo wir heute stehen. Wir haben viele populistische, extreme Regierungen. Wir haben den Brexit gesehen. Wir haben in Frankreich einen Präsidenten gesehen, der einer Partei angehört, die es vor 4 Jahren noch gar nicht gab. Das sind alles Entwicklungen, die dieses Jahrzehnt charakterisieren. Das ist politisch, das ist auch ökonomisch, das ist gesellschaftlich eine große Veränderung gewesen.
Wenn wir jetzt zum Beispiel auf Deutschland schauen, da war ja die alternativlose Euro-Rettung ja einer der wesentlichen Gründe, auch mit für die Gründung der AfD. Haben Sie das Gefühl, dass gerade Deutschland dieses Jahrzehnt gut überstanden hat?
Deutschland war in einer Sonderposition. Wir sind ja schon in die Krise geraten in den Jahren 2003, 2004. Dann haben die großen Arbeitsmarktreformen stattgefunden. Und Deutschland hat sich, das muss man auch mit Kritik sagen, in den letzten 10 Jahren etwas ausgeruht. Das ist das Jahrzehnt vielleicht der strategielosen Selbstgefälligkeit, wo wir vor uns hergelaufen sind. Und natürlich um uns rum ist die Welt zusammengebrochen in vielen Bereichen. So ist Deutschland ja auch immer porträtiert worden in den letzten Jahren als das Land, das als einziger Fels noch in der Brandung steht. Und gleichzeitig haben wir aber auch nicht viel getan. Wir haben nicht viel investiert, wir haben nicht viel getan, um unser Land strukturell zu erneuern. Denken Sie an die deutschen Unternehmen, denken Sie an unser Bildungssystem. Es ist nicht so, dass das ein Jahrzehnt ist, das uns weitergebracht hat, sondern es war ein Jahrzehnt der Konsolidierung, der Stabilisierung auf hohem Niveau, aber ohne, dass wir jetzt wissen, wohin wir im nächsten Jahrzehnt laufen werden.
Und symbolisch dafür könnte man jetzt einfach mal die These aufstellen, steht die deutsche Autoindustrie, VW, der Abgasskandal, über Jahre hinweg beschäftigt das Unternehmen schon. Wir haben gleichzeitig auch Daimler und BMW als große Autohersteller, Opel natürlich, wo es bei allen scheint, dass mittlerweile die Zukunft nicht mehr dort gestaltet wird, sondern eher aus dem Ausland kommt, zum Beispiel aus China oder eben aus Amerika von Tesla. Hat die deutsche Autoindustrie, die Kernindustrie der Deutschen, wie es so oft heißt, dieses Jahrzehnt verschlafen?
Ich glaube, das wäre zu kritisch. Ich bin kein Automobilexperte, aber wenn ich mit den Personen spreche, die in den Unternehmen arbeiten, auch mit den CEOs, dann kommt immer wieder klar zum Vorschein, die arbeiten nicht erst seit 10, sondern schon seit 15, 20 Jahren dran. Aber sie wissen nicht, wie sie an dieses Thema herangehen sollen. Wir wissen nicht, wie eine Zukunft ohne Verbrennungsmotoren aussehen soll. Nehmen Sie unsere Autobahnen. Wir bräuchten für die Elektroautos ein sehr dichtes Betankungsnetz, an dem man sich überall anschließen kann. Das gibt es noch nicht. Das hat die Bundesregierung oder keine Landesregierung auch schon aufgesetzt. Es gibt auch kein klares Verständnis, was das Konzept Auto überhaupt heißt. Wir haben diese Carsharing-Konzepte in den Städten gehabt. Viele haben gesagt, wir müssen den Nahverkehr aufbauen. Wir sind in einem Suchprozess, nicht nur bei den Unternehmen, sondern auch in der Gesellschaft, was das Auto für uns in den nächsten Jahrzehnten bedeutet. Und bei Volkswagen zum Beispiel wurde dann schnell auch wieder die Entscheidung kassiert, kann man fast sagen, Elektromobilität ganz in den Vordergrund zu schieben, sondern zu sagen, nein, der Verbrennungsmotor bleibt, also konzentrieren wir uns darauf. Wir tun so, als sei das sehr umweltfreundlich. Das war dann die Lüge bei Volkswagen. Aber insgesamt auch dort, es ist kein strategischer Prozess gewesen, bei dem man genau weiß, wohin man steuert.
Gleichzeitig haben wir in Deutschland die Diskussion um zwei verschiedene Dinge, nämlich einmal die schwarze Null, die Frage, ob man einen Haushalt machen kann mit Schulden oder eben nicht, und dann natürlich noch die Schuldenbremse, die seit Anfang dieses Jahrzehnts ja sogar einen Verfassungsrang hat. Ist Deutschland gut damit gefahren in dieser Dekade mit diesen beiden Mitteln?
Mit dem ersten Mittel, der schwarzen Null, auf keinen Fall. Und die Schuldenbremse halte ich für deplatziert im Grundgesetz. Ich erkläre Ihnen, warum. Wenn Sie heute durch Deutschland gehen, wenn Sie in Schulen gehen und sich den Zustand der Schultoiletten anschauen, wenn Sie sich angucken, dass es dort durchs Dach regnet, wenn Sie sich fragen, ist das deutsche Nahverkehrssystem wirklich so ausgebaut, wie es sein sollte? Haben wir ein Fernschienennetz, das funktioniert? Sind wir auf die Digitalisierung vorbereitet? Sind wir auf die Energiewende vorbereitet? Dann muss man sagen, nein, wir haben einfach nicht genug investiert im letzten Jahrzehnt. Das ist nicht angetrieben worden durch diese beiden Instrumente, die Sie beschrieben haben, aber es wurde dadurch verstärkt. Die CDU redet heute weiter von einem Fetisch der schwarzen Null. Ich glaube nicht, dass das überhaupt ein lustiges Thema ist, wo man so sagen kann, haha, das ist unser Fetisch. Nein, es geht um die Zukunft dieses Landes. Und wenn Deutschland zukunftsfähig sein will, dann müssen wir heute investieren. Schulden sind aus ökonomischer Sicht immer dann angebracht, wenn man wirtschaftlich sinnvolle Zukunftsprojekte tätigen möchte. Wir haben heute keine Zinsen. Zinsen sind für den Staat sogar negativ. Der Staat bekommt Geld dafür, wenn er investiert. Das war im ganzen Jahrzehnt nicht immer so. Aber dann muss man eine solche Gelegenheit nutzen. Und für mich sind schwarze Null und Schuldenbremse beides keine falschen Instrumente gewesen. Also man orientiert sich daran, aber daran festzuhalten und das zur Religion zu erklären, wie das passiert ist oder eben zum Fetisch, ist völlig falsch und ökonomisch auch nicht sinnvoll.
Viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen prophezeien, dass die nächste Krise auf dem Weg ist. Entweder, dass sie aus den USA wiederkommt oder vielleicht auch aus China. Stehen wir vor einer neuen Krise jetzt zu Beginn dieses neuen Jahrzehnts?
Ach, für einen Ökonomen steht man eigentlich immer vor der nächsten Krise. Man weiß nur nicht, ob sie in 6 Tagen, 6 Wochen, 6 Monaten oder 6 Jahren kommt. Und das ist das Problem. Wenn ich mir die Märkte heute anschaue, dann gibt es viele Indikatoren, die darauf hindeuten, dass es zu einer Korrektur kommen muss. Mhm. Aber eine Korrektur, Ökonomen lesen das oft an den Aktienmärkten ab, die ja viele Menschen im Land gar nicht so direkt betreffen, dann bricht der Aktienkurs um 10-15% ein und steigt dann wieder. Das ist nicht schlimm. Die Frage ist, ob nochmal eine Krise kommt, die diese weitreichenden strukturellen Effekte nach sich zieht, wie wir es 2007, 8, 9, 10 und dann noch weiter in Europa gesehen haben. Das würde ich im Augenblick nicht sehen, aber wir müssen uns schon auf Korrekturen einstellen. Wir leben in einer ganz besonderen ökonomischen Zeit. Es gibt kein Beispiel in der Geschichte, wo die Zinsen negativ waren gleichzeitig die Inflationsrate nicht ansteigt, sich eine Entwicklung sehr rasant an den Immobilienmärkten oder generell den Märkten für Vermögenswerte entwickelt, die ja viel Ungleichheit auch erzeugt zwischen den Menschen, die mieten, den Menschen, die Häuser besitzen. Da findet eine Umschichtung statt in der Gesellschaft, die ökonomisch zu erklären ist, deren politische Effekte wir aber noch nicht verstanden haben.
Ein anderer Effekt dieses Jahrzehnts, über den immer mehr Menschen nachdenken, ist die Automatisierung, das Wegfallen von Jobs durch die Digitalisierung. Inwieweit hat das unser Nachdenken über Arbeit geprägt?
Jede industrielle Revolution war verbunden in der Geschichte mit der Angst, dass jetzt alle Jobs verloren gehen. Ich würde in diese jetzt laufende industrielle Revolution auch mit dem Gefühl schauen, es werden auch neue Jobs entstehen. Insofern glaube ich, müssen wir keine Sorge haben, dass wir insgesamt keine Arbeit mehr haben oder weniger arbeiten müssen oder arbeiten können. Der Übergang ist der schwierige. Wir haben heute Produktionsabläufe, die den Menschen ersetzen und viele Menschen, die deshalb keine Befähigung mehr haben, durch ihre Qualifikation in diesem Arbeitsumfeld erfolgreich zu sein. Deshalb ist die soziale Veränderung in der Gesellschaft so zentral. Ob die Jobs nach China verschwinden oder ob Maschinen Menschen ersetzen, ist vielleicht gar nicht so sehr das Thema, sondern das Thema ist, was wird aus den Menschen, die diese Jobs verlieren? Wie können wir sie wieder in die Gesellschaft integrieren? Wie können wir sie weiterbilden, damit sie neue Berufsprofile annehmen? Auch dort, wir reden über das strategielose Jahrzehnt, das Jahrzehnt der Trägheit, haben wir uns eigentlich nicht wirklich weiterentwickelt. Wir haben keine Antworten auf diese Fragen.
Henrik Enderlein über die letzten 10 Jahre Wirtschaft in Deutschland und der Welt. Herr Enderlein, danke, dass Sie bei uns waren.
Danke, Herr Ramelow.